Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am Tisch sitzt der Gewinner des Deutschen Sachbuchpreises 2026. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Konstantin Richter.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Konstantin, du bist Wirtschaftsjournalist. Hast du das Preisgeld schon am Kapitalmarkt angelegt?
Nein, das ist noch gar nicht da. Achso, vielleicht hätte ich das auch gar nicht sagen sollen, ich bin ganz sicher, es kommt, aber ich weiß noch nicht, was ich damit mache.
Du hast als Journalist unter anderem für das Wall Street Journal geschrieben, den Guardian, die New York Times und die Zeit und hast mehrere Bücher veröffentlicht, die meisten Romane, und den Preis hast du jetzt bekommen für dein Buch 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG, das letztes Jahr im Surkamp Verlag erschienen ist und das eine Geschichte der deutschen Unternehmen in den letzten 150 Jahren ist. Wer sind denn da so deine Hauptprotagonisten?
Ja, man kann sagen, die Protagonisten sind die großen deutschen Unternehmen. Das ist die Deutsche Bank, das ist Siemens, das ist Bayer, das ist Daimler oder Mercedes, wie es jetzt heißt. Aber natürlich habe ich versucht, auf, sagen wir, lebendige Weise die Geschichten der Männer, es sind in dem Fall Männer, zu erzählen, die diese Unternehmen vertreten haben. Und das über 150 Jahre hinweg.
Der Titel geht zurück auf ein Zitat von Walter Rathenau, einen Aufsatz von ihm, der im Jahr 1909 erschienen ist. 300 Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents. Wer war dieser Walter Rathenau und was ist überhaupt diese Deutschland AG, von der dein Buch handelt?
Also Walter Rathenau ist bekannt als Außenminister der Weimarer Republik, ist erschossen worden. Aber vor dieser politischen Karriere hat er auch als Geschäftsmann bei einer Großbank damals, der Berliner Handelsgesellschaft, gearbeitet. Er war Aufsichtsrat in verschiedensten Unternehmen und diese Funktion verdankte er auch der Tatsache, dass er der Sohn von Emil Rathenau war. Und das war der Gründer der AEG. Das Zitat bezieht sich, er sagt die Geschicke des Kontinents, aber es bezieht sich im Grunde genommen auf den Kosmos, den er kennt. Das sind diese Aufsichtsräte. Und er hat, glaube ich, in über 100 gesessen. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, aber war überall präsent. Und diese Männer, die er da anspricht, das sind eben jene Bankenvertreter, Industrievertreter, die in Aufsichtsräten und anderen Gremien immer wieder aufeinander trafen. Der Begriff Deutschland AG stammt eigentlich aus der Nachkriegszeit, aber der bezeichnet die enge Verflechtung über Aktienpakete und dann dementsprechend auch über die Aufsichtsräte von ein paar hundert Leuten, männlich, alt, die Einfluss genommen haben und die Ursprünge dieses Systems und die Merkmale des typisch deutschen Unternehmens, die sich davon ableiten. Da liegt der Ursprung in der Kaiserzeit und deswegen reicht das Buch auch von der Kaiserzeit bis in die Gegenwart.
Jetzt schreibst du, die Deutschland AG, das sei mehr als ein Beteiligungsnetzwerk. Ich zitiere dich, sie ist eine Haltung, eine Kultur, eine Denkweise. Was meinst du damit?
Damit meine ich, dass die Erklärung für die Deutschland AG, das ist recht technisch. Wenn man das im Lexikon nachschaut, dann steht da, es ist die wirtschaftliche Verflechtung von einigen Industrieunternehmen und Banken. Aber im Prinzip ist es ja so, dass aus der Tatsache heraus, dass sich bestimmte Leute immer wieder begegnet sind in verschiedenen Gremien, dass sich daraus auch eine bestimmte Denkweise und eine Kultur entwickelt hat. Und diese Kultur kann man beschreiben. Und das habe ich versucht, in diesem Buch zu tun.
Es gibt im Buch zur Deutschland AG eine gewisse Kontrastfolie oder einen Bezugspunkt. Mhm. Das ist die Wirtschaft der USA und das Wirtschaftsmodell dieses Landes und nicht etwa England als Mutterland der Industrialisierung oder Frankreich als der politische Erbfeind, wie das Land stilisiert wurde. Welche Merkmale der Deutschland AG werden besonders deutlich, wenn man es mit dieser Kontrastfolie USA, amerikanische Wirtschaft vergleicht?
Ja, am Anfang war es tatsächlich Mitte des 19. Jahrhunderts, war es die englische Wirtschaft. Und da sind die Deutschen Ja, die wollten aufholen und wollten das, was in Großbritannien schon geschehen war, das wollten sie auch in Deutschland verwirklichen. Und da sind Leute wie Krupp auch nach England gereist zunächst. Aber dann war Amerika eben gegen Ende des 19. Jahrhunderts so dynamisch, dass dann begannen diese USA-Reisen. Und es ist lustig, dass es da eine Kontinuität gibt, denn die ersten Unternehmer sind, sagen wir, um 1900 in die USA gereist, um zu schauen, was gibt es da für Ideen. Und viele Ideen, die aus Amerika kamen, sind dann in Deutschland auch übernommen und weiterentwickelt worden. Dann war es der Fordismus, die Massenproduktion, die deutsche Unternehmer unendlich fasziniert hat. Gerade in den 20ern waren alle dort in Detroit und wollten sehen, wie funktionieren die Fabriken da. Und ich sage Kontinuität deshalb, weil die Reisen in Silicon Valley, die gibt es heute noch, und dass die deutschen Unternehmer zu Google reisen, um zu schauen, wie funktioniert das, oder inzwischen zu den KI-Unternehmen. Und das war immer etwas, die Deutschen wollten anders sein und zugleich haben sie die Amerikaner beneidet. Und deswegen habe ich versucht, sagen wir, immer diesen Gegensatz, der in den deutschen Unternehmerköpfen sehr präsent war, den als Leitmotiv durch das Buch durchzuziehen. Ja, und es gibt so viele Merkmale, die man da benennen kann, aber ich möchte es jetzt mal auf eins reduzieren. Das wäre der Begriff der inkrementellen Innovation und der disruptiven Innovation. Und die amerikanische Wirtschaft, die hat sich auch gewandelt, aber ist lange, sagen wir, innovationsfreundlicher gewesen, während die Deutschen eher schon bestehende Geschäftsmodelle, die sie irgendwann selbst entwickelt haben, eben im 19. Jahrhundert, sie diese immer weiterentwickelt haben. Das heißt, die deutsche Kultur war immer stärker noch, also all das gibt es in Amerika auch, aber die deutsche Kultur war stärker auf das Bewahren aus, und die Amerikaner haben gerade in der Nachkriegszeit in Kalifornien dann auch neue Industrien geschaffen.
Also dieses disruptive Element, über das ja jetzt viel diskutiert wird.
Genau.
Du hast in deiner Dankesrede bei der Preisverleihung in der Hamburger Elbphilharmonie gesagt, dass die Idee zu diesem Buch eigentlich schon im letzten Jahrtausend geboren wurde. In welchem Kontext hattest du die Idee? Oder wie sah diese Ursprungsidee überhaupt aus? War das eine ganz andere?
Also die Dankesrede war etwas überstürzt gehalten. Ich war dann nicht vorbereitet. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Aber ich weiß sehr genau, wie die Idee entstanden ist. Das war Ende der 90er, als ich beim Wall Street Journal relativ unverhofft plötzlich Reporter war, weil ich von Wirtschaft damals nicht viel wusste. Da habe ich mit einem, glaube ich, frischen Blick, weil ich eigentlich aus der Literatur und der Philosophie, das habe ich studiert, ich komme aus den Geisteswissenschaften, und da habe ich diese Deutschland AG oder diese Unternehmer, die damals tonangebend waren in Deutschland und kulturbildend, die habe ich teils direkt oder teils auch aus den Erzählungen von anderen Reportern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, erlebt. Und das war damals schon eine altmodische Kultur, für uns altmodisch, weil wir jung waren und die anderen eher Amerikaner. Und wir hatten den Blick der angelsächsischen Kapitalmärkte auf diese Unternehmen wie Siemens, die lange auch Widerstand geleistet haben, die sich nicht wandeln wollten. Nicht so, wie es die amerikanische, damals vorherrschende Shareholder-Value-Kultur auch vorgeschrieben hat. Und für mich war das so ein bisschen, da war ich sehr ambivalent, weil ich einerseits diesen Blick auch geteilt habe und dachte, da muss ich was ändern, und so natürlich auch geschrieben habe. Und wenn wir über deutsche Unternehmen geschrieben haben, dann haben wir die Analysten angerufen von Goldman Sachs, und die haben ähnlich auf diese Unternehmen geblickt. Die müssen aufgespalten werden, die müssen sich verändern, die müssen neue Ideen bringen, die müssen vielleicht auch das alte Management auswechseln. All das habe ich mitvertreten. Zugleich habe ich auch gemerkt, dass es an sich eine sehr starke Kultur ist, die auch in der deutschen Geschichte sehr verwurzelt ist. Und ein bisschen kamen mir Siemens und Krupp auch, das sind Namen, die gehören zur deutschen Geschichte wie Goethe und Schiller. Und deswegen war ich da so ein bisschen, habe mit aus zwei Perspektiven darauf geschaut. Und das beschreibe ich auch am Ende vom Buch, dass ich so eine Ambivalenz spüre, weil diese Kultur sehr hierarchisch war und nicht offen für Außenseiter, aber andererseits eine Resilienz hatte. Und man, gerade wenn man die Nazi-Zeit anschaut, dann ist das natürlich, oder auch den Ersten Weltkrieg, da ist da viel Grausames und Schreckliches geschehen. Aber andererseits, gerade in der Nachkriegszeit oder auch in der Kaiserzeit, ist der Wohlstand, den wir heute noch haben, der baut darauf auf. Und ja, diese Ambivalenz, die stand vielleicht so als emotionale als emotionaler Impuls am Anfang des Buchs.
Also du hast gemerkt, es geht was zu Ende und in dem Moment wolltest du seine Geschichte nochmal erzählen.
Genau.
Nun hat es von dieser ersten Idee bis zum Schreiben des Buches ja ziemlich lange gedauert. Du hast in deiner Dankesrede gesagt, schöne Formulierung dafür, dass sie nur improvisiert war, die Idee sei jahrelang nur ein Möglichkeitsraum gewesen, in den ich hin und wieder besucht habe. Nun war dieser Möglichkeitsraum ja zumindest teilweise auch eine Bibliothek. Also du schreibst, du hättest immer wieder auch Fachliteratur gelesen zum Thema. Was hat dich daran gehindert, das Buch zu schreiben? Was waren so die wesentlichen Knackpunkte oder waren das zu verschiedenen Phasen auch unterschiedliche Knackpunkte?
Zunächst mal ganz einfach, dass ich zu lange auf Englisch geschrieben habe. Ich habe das deutsches Gymnasium besucht. Meine Sprache war, glaube ich, so als 16- bis 17-Jähriger recht gut, aber dann bin ich ja schon mit 20 oder 21 nach Edinburgh gegangen, dann nach New York. Dann habe ich für amerikanische Medien gearbeitet, einige Jahre, sodass ich 10 Jahre lang kaum auf Deutsch geschrieben habe. Und ich habe dort gekündigt beim Wall Street Journal, um einen Roman zu schreiben, einen deutschen Roman oder deutschsprachigen Roman, und habe dann 7 Jahre an dem gesessen, weil ich auch das Romane schreiben und auch den Journalismus im Deutschen, da musste ich nochmal neu lernen. Und dieses Buch, das war für mich so ein großes historisches Buch zu schreiben, das war für mich eine Herausforderung, der ich mich lange gar nicht gewachsen gefühlt habe. Ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ich habe dann die großen Historiker gelesen, Nipperdey und Wähler und Winkler, und habe da vor diesen dicken Büchern gesessen und gedacht, das kann ich nicht.
Und was war dann der Heureka-Moment? Also wann ist der Knoten geplatzt, dass du gesagt hast, aha, könnte doch funktionieren?
Ja, es gab zwei. Einmal, ich glaube, dass Florian Illies auch andere Leute beeinflusst hat, weil ja viele auch, wie ich nenne das da im Nachwort auch, Wolfram Eilenberger oder andere, haben sich dieser Mosaiktechnik oder Montagetechnik, wie man die nennt, auch bedient. Sprich, das, was in 1913 geschieht, dass man einfach anekdotisch, sehr stark anekdotisch arbeitet und von einem Schauplatz zum nächsten wechselt. Das war für mich schon das habe ich damals gelesen, gedacht, so könnte es gehen. Es funktioniert, glaube ich, bei mir, hoffe ich jedenfalls, deshalb, weil ich ja versuche, die Geschichte von verschiedenen Unternehmen über die Jahrzehnte, über das Jahrhundert hinweg zu erzählen, und dass ich da immer zwischen Siemens und Deutsche Bank und Thyssen und Krupp wechseln kann, BASF, Bayer, und eigentlich anekdotisch von einem zum anderen springen kann, das war einfach, das hat es mir irgendwie gezeigt, so kann es gehen. Aber ich habe natürlich auch versucht, über die Anekdoten und diese Schauplatzwechsel hinaus auch eine Analyse zu erstellen, zu sagen, wie konnte diese Unternehmenskultur so entstehen, wie konnte sie so stark werden und warum hat sie sich dann irgendwann in den 70ern, 80ern, 90ern auch aufgelöst.
Das ist in meinen Augen auch eine große Stärke deines Buches, weil neben den genannten Autoren gibt es ja auch noch weitere, die sehr erfolgreich sind mit dieser Technik, Geschichte oder einen bestimmten historischen Moment über Anekdoten zu erzählen. Und mir geht es manchmal so, dass ich als Leser eine gewisse Unzufriedenheit dabei habe, dass Bücher dann im Anekdotischen stecken bleiben. Irgendein Kritiker sprach mal von Gala für Bildungsbürger. Und ich finde eben, dein Buch ist keine Gala für Wirtschaftsbürger, sondern du hast es gerade selber angesprochen, dir gelingt es eben, immer das Geschehen in die größeren Zusammenhänge einzubetten und da auch eine Analyse vorzunehmen. Das gehört für mich zu den großen Vorzügen deines Buches. Hat denn bei den Vorbildern, die du genannt hast, auch eine Rolle gespielt, dass die sehr erfolgreich auf dem Markt waren? Also war da auch so ein bisschen die Idee, ich hänge mich jetzt an ein erfolgreiches Genre an, sozusagen?
Nein, zuletzt war es sogar fast so, dass ich dachte, oh Gott, jetzt haben es so viele gemacht, dass diese Technik natürlich auch irgendwo dann Grenzen hatte, dass man sagt, man kann nicht alles so machen. Das war wirklich erst nur diese Idee, so könnte es gehen. Und ich habe dann auch jahrelang den Kopf in den Sand gesteckt, das dann einfach gemacht. Und am Ende dachte ich, ja, für dieses Buch passt es jetzt. Aber es ist natürlich auch etwas, was sehr, sehr, sehr viel gemacht worden ist. Und da hatte ich fast die Angst, dass man sagt, ja, das ist genau wie du jetzt sagst, Gala für Wirtschaftsbürger.
Haben deine Erfahrungen als Romancier dir beim Schreiben geholfen, also beim Strukturieren des Stoffes, beim Zugriff?
Jein, also ich habe in 2007 ein Buch veröffentlicht, einen Roman namens Bettermann. Im Prinzip ist das Thema dieses Romans ist auch das von 300 Männer. Da ist es nur einfach als Bildungsroman, als typischer Erstling, in dem ich so über die eigenen Erfahrungen beim Wall Street Journal ein Buch geschrieben habe. Da ist es so gemacht. Manchmal denke ich, dass dieses, Assoziative, wie ich versuche, von einem zum anderen zu springen und auch Kulturbezüge einzubeziehen und ja, hier und da auch eine Anekdote ein bisschen literarischer zu machen, ohne auf fiktive Elemente zurückzugreifen. Ja, da hat mir das wahrscheinlich geholfen, dass das ein Sachbuch ist, das auch eben den Anspruch hat, unterhaltsam zu sein. Da hilft das Romanschreiben wahrscheinlich schon.
Was du auch in deiner Dankesrede erwähnt hast, ist, dass es 5 Lektoratsdurchgänge ungefähr gegeben hat. Da interessiert mich als jemand, der aus der Praxis kommt, erinnerst du dich, worum es ging? Also war es mehr so die Arbeit an der Struktur? War es ein immer wieder Kürzen oder war es ein Schrauben und Feilen an einzelnen Formulierungen und Sätzen?
Also ich habe schon sehr viel an dem Buch gefeilt, bevor Christian, mein Lektor bei Suhrkamp, daran ging. Wir haben trotzdem 5 Durchgänge gemacht, weil wir ganz, ganz genau geschaut haben, wie kann man das sprachlich noch verfeinern. Wir haben die Wortwiederholungen rausgenommen. Also es war viel Feinarbeit dabei, er hat auch viel gemacht. Er hat mir aber dann auch beim Schluss, da hatte ich nicht mehr viel Zeit und da mussten die letzten 20 Jahre noch rein als Epilog. Und da habe ich ein bisschen, weil es ist etwas anderes, über die Geschichte zu schreiben, die schon dokumentiert ist. Und ich habe mich in der Zeit bis zum Jahr 2000 hauptsächlich auch auf Bücher und auf Archivmaterial und so etwas bezogen. Die letzten 20 Jahre, das ist ja eine ganz andere Arbeit, wenn man da sagt, da ist die Geschichte noch offen. Man bezieht sich dann auf, auch auf Presseberichte, weil die Historiker da noch gar nicht dran waren, weil die Archive nicht offen stehen. Das ist eine ganz andere Arbeit und da wusste ich auch nicht, wie kriege ich den Zugang. Und da hat mir Christian dann auch wirklich inhaltlich geholfen und gesagt, so könnte es gehen. Also das war dann der Teil des Lektorats, der wirklich inhaltlich war. Davor, würde ich sagen, war es eher wirklich hilfreiche sprachliche Feinarbeit.
Ja, und am Ende der Mühen war aus dem Möglichkeitsraum sozusagen preisgekröntes Bauwerk geworden. Und was man ja auch hervorheben muss, oft fassen Historikerinnen und Historiker die geschichtlichen Werke von Journalisten ja nur mit spitzen Fingern an, aber ich erinnere mich, dass der Historiker Daniel Siemens in der Süddeutschen Zeitung dein Buch als Meisterwerk gewürdigt hat. Also Lob auch aus der Zunft.
Ja, es gibt die Unternehmenshistoriker, die haben diese Geschichte der großen Unternehmen, die ich auch erzähle, die haben die ja aufgearbeitet. Und da gibt es großartige Historiker wie Hartmut Berghoff oder Werner Plumpe, auf die ich mich dann im Buch auch beziehe teilweise. Und ich verdanke denen eigentlich sehr viel, weil ich bin der Wirtschaftsjournalist, der schon auf der Arbeit anderer auch aufbaut.
Die Geschichte, die du erzählst, die beginnt vor der Reichsgründung 1871. Also viele der Unternehmen, die du beschreibst, sind schon vorher gegründet worden. Dann ändert natürlich die Reichsgründung einiges, weil eben dieser gemeinsame Wirtschaftsraum noch mal größer wird. Mhm. Deutschland boomt nach der Vereinigung, kriegt auch hohe Reparationszahlungen aus Frankreich. Und dann kommt es 1873 zur sogenannten Gründerkrise. Vorher boomte auch die AG als Gesellschaftsform. Und du sagst, dass diese Gründerkrise sehr formativ für die Deutschland AG war, dass sie auch die wirtschaftliche Mentalität sehr stark geprägt hat. Mhm. Inwiefern? Könntest du das beschreiben?
Ja, das war eine Parallelentwicklung in Wirtschaft und Politik. Bismarck war ja auch jemand, der mit den Liberalen lange paktiert hat. Und da gibt es in den 1870ern eine eindeutige Abkehr vom Wirtschaftsliberalismus. Und den haben die Unternehmer auch vollzogen. Das heißt, dass sie zunächst bis 1873 von dieser Liberalisierung, nehmen wir jetzt nur die Erleichterung beim Gründen von Aktiengesellschaften, dass sie davon sehr profitiert haben. Dann 1873 kam der Crash, der traumatisch war für viele. Und da geriet dann, das sogenannte Spekulantentum, jüdisch konnotiert, geriet in Verruf. Es waren eben nicht nur jüdische Bankiers, die spekuliert hatten, sondern es ging durch die gesamte deutsche Bevölkerung. von Leuten, die wenig Mittel hatten, bis in die preußische Aristokratie. Und da hat man dann gesagt, so wollen wir nicht mehr wirtschaften, das sind die Juden, hat denen diese Rolle zugewiesen und hat geschaut, wie können wir Strukturen aufbauen, konservative Strukturen, die, sagen wir, gegen die Aufs und Abs der Börse und der Kapitalmärkte gefeit sind. Und da begann beispielsweise die Zeit der Kartelle, aber auch, dass man Unternehmen stärker diversifiziert hat. Die Unternehmen, die überlebt haben, haben dann ihre Zulieferer gekauft oder auch ihre Abnehmer, sodass sie nicht mehr in diese Abhängigkeiten gerieten. Und die Unternehmen sind auch in dieser Zeit, auch nach 1873, die großen Unternehmen sind sehr stark gewachsen dann noch. Und so sind da diese Organisationen herangewachsen, hierarchisch, konservativ geführt, deren eigentliches Merkmal, sagen wir, eine Sehnsucht nach Stabilität war.
Du hast vorhin erwähnt, dass die deutschen Unternehmer, bevor die USA das große Vorbild wurden, zum Beispiel nach England gefahren sind, sich da viel abgeguckt haben. Wie kam es jetzt für Menschen erklärt, die sich mit Wirtschaftsgeschichte noch nicht so auseinandergesetzt haben, dass also diese nachholende Wirtschaftsnation mit ihren hierarchisch geführten, auf Stabilität bedachten Unternehmen dann spätestens so um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Weltspitze sind?
Ja, das war ein Zusammenspiel. Also ich spitze immer ein bisschen zu, wenn ich das jetzt so in ein paar Sätzen sage, aber es war, denke ich, schon ein Zusammenspiel von einer regelrechten Explosion, einem Boom, in dem enorm viel entstanden sind. Und wie du eben schon sagtest, vieles ist eben auch vor 1873 entstanden in einer wirklichen Boomzeit. Nehmen wir die Chemieindustrie, da liegen die Wurzeln von Bayer, BASF, Höchst, die liegen alle in den späten 1850ern, 1860ern. Oder Siemens, also da ist an Innovation wahnsinnig viel geschehen. Und danach kam eine Zeit, in der man gesehen hat, wie können wir das, was jetzt schon da ist, konsolidieren? Wie kann man das weiterentwickeln? Wie bauen wir ein System, das eben auch resilient ist? Ich sage deshalb, dass das jetzt etwas zugespitzt ist, weil es auch nach 1873 noch große Innovationen gegeben hat. Beispielsweise die Mannesmanns, die das nahtlose Strahlrohr entwickelt haben, das war später. Aber auch da war es dann so, dass diese verrückten Gründer, in Anführungsstrichen, dass die von den Banken, die den Börsengang begleitet haben und finanziert haben, dann auch verdrängt wurden, weil man diese großartige Idee anders managen wollte, als es diese Brüder Mannesmann gemacht hätten, denen das Organisationstalent fehlte.
Also der spleenige Gründer, der wurde in Deutschland nicht so gewertschätzt wie im Silicon Valley dann 100 Jahre später.
Es gibt immer wieder Ausnahmen. Es gibt natürlich auch später, gibt es noch großartige Gründer und der verrückte Erfinder ist schon eine beliebte Figur, aber die Unternehmen waren nicht, die waren eher auf, sagen wir, Ordnungswille aufgebaut als auf anarchischem Innovationsdrang.
Und es waren ja dann besonders die Sektoren Chemieindustrie, hast du genannt, Elektroindustrie und Maschinenbau, die dann ganz wesentlich Deutschlands Aufstieg befördert haben. Du hast vorhin auch schon so ein paar Schattenseiten der Deutschland AG angesprochen, den Ersten Weltkrieg erwähnt. Eine Firma wie Krupp hat ja massiv von der Rüstung im Kaiserreich profitiert, im Flottenbau zum Beispiel. Kann man sagen, es wird ja viel diskutiert, die Kriegsschuldfrage im Ersten Weltkrieg, beziehungsweise in der Forschung ist sie eigentlich geklärt, aber in der Öffentlichkeit wird halt manchmal noch diskutiert, dass die deutschen Unternehmen ein Interesse hatten am Krieg, weil es stehen da ja so verschiedene Motive fast konträr nebeneinander. Also einerseits die weltweite Verflechtung der deutschen Unternehmen, das globale Geschäft, du hast die Bagdadbahn als Beispiel in deinem Buch und andererseits eben dieses Profitieren von der Rüstung. Also kann man das überhaupt so allgemein sagen, wie da so die Meinung in der Wirtschaft war?
Ja, ist, glaube ich, komplex. Also die deutschen Unternehmer waren schon im Flottenverein und haben die Kolonialpolitik zum Teil auch wie Krupp, Friedrich Alfred Krupp, dann gefördert. Sie hatten aber an einem Weltkrieg diesen Ausmaßes, den sie so auch nicht antizipiert haben, konnten sie eigentlich kein Interesse haben. So also Stinnes hat damals auch gesagt, den Krieg brauchen wir nicht, wir schaffen es auch so, sagen wir, die Welt wirtschaftlich zu dominieren. oder Europa wirtschaftlich zu dominieren. Und die deutschen Unternehmen waren auch auf dem besten Weg, sagen wir, eine vielleicht ausgestochen nur von Amerika zu einer wirtschaftlichen Weltmacht zu werden. Es gibt zum Beispiel auch Bagdadbahn, ist ein gutes Beispiel. Die Deutsche Bank hatte dann zum Beispiel auch Rechte an Ölfeldern im Nahen Osten. Und auch die Chemieindustrie, da sind einfach mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg ist eine Entwicklung, die die Deutschen genommen hatten, abrupt gestoppt worden und das mit tragischen Folgen. Das war so. Auf der anderen Seite haben die Unternehmen dann vom Krieg natürlich massiv profitiert, auch noch zu einem Zeitpunkt, als die Bevölkerung schon Hunger litt. Das war auch ein Merkmal dieser Strukturen, dass sie sich dann durchaus auch, es ging ja immer um Machterhalt, um Stabilität, dass man in dem Moment, wo dann die Aufträge oder die Geschäftsbeziehungen im Ausland wegfielen, dass man dann sehr schnell gesehen hat, unsere Auftraggeber, die sitzen jetzt in Berlin, das ist das Militär und mit denen können wir auch Geschäfte machen. Insofern gibt es da keine einfache Antwort. Der Erste Weltkrieg hat der deutschen Wirtschaft auf keinen Fall gedient, vor allem nicht so, wie er ausgegangen ist. Und auf der anderen Seite gehörten die deutschen Unternehmen schon auch zu den Kriegsprofiteuren, natürlich.
Du hast als ein Merkmal der Deutschland AG ihre Langlebigkeit genannt und dass sie sich eben auch über so enorme Zäsuren und Epochenbrüche hinweggerettet hat. Der Erste Weltkrieg ist vielleicht die erste dieser Zäsuren, Weltkrieg, Revolution, dann die Hyperinflation. Mhm. Und in der Revolution war ja die Forderung nach der Vergesellschaftung, zumindest der Schwerindustrie, sehr populär in der Arbeiterbewegung, die damals zumindest kurzzeitig die Macht übernommen hat. Und dann kommen den Unternehmen ausgerechnet die Gewerkschaften zur Hilfe.
Ja.
Wie ist das zu erklären?
Ja, das war vielleicht auch für die Unternehmer ganz überraschend, dass sie so gut davon gekommen sind. Denn wenn man die Quellen liest, sieht man, dass die in der Zeit Oktober, November 1918 schon auch mit dem Schlimmsten gerechnet haben. Sie haben ihre Familien zum Teil in Sicherheit gebracht. Dann gab es ja Verhaftungen und die Angst war da schon recht groß, aber sie konnten auf die Gewerkschaften zählen, weil die auch Angst vor einer chaotischen Revolution hatten. Ich versuche das in dem Buch so ein bisschen an der Figur von Karl Legien, dem, einem der ersten großen Gewerkschaftsbosse in Deutschland, festzumachen, der mit Stinnes dann verhandelt hat, der jemand war, der im Prinzip auch konservativ gedacht hat, weil er so viel schon jahrelang für die Arbeitnehmerrechte eingetreten war und die Furcht hatte, dass wenn jetzt die wirklichen Marxisten an die Macht kommen, so wie, das hatte man ja in Russland gesehen, dass er selbst, dass all das, was er aufgebaut hat, dann auch an, sagen wir, gewachsenen Beziehungen auch zur Arbeitgeberseite, an Vereinbarungen, dass das dann alles auch den Bach runtergeht. Und so kam es da zu diesem Abkommen zwischen Stinnes und Legien und, also so ist es benannt worden, da waren auch andere dabei, indem man sich auf bestimmte, sagen wir, erste Punkte, die, sagen wir, eine Sozialpartnerschaft auch begründen, geeinigt hat.
Nun hatte die Weimarer Republik bekanntlich wenige gute, stabile Jahre. Es war sehr viel Krise. Am Anfang war Krise, am Ende war Krise. Und eine historische Frage, die immer breit diskutiert wird, ist die nach dem Anteil der deutschen Industrie am Aufstieg der Nationalsozialisten, also die Frage, ob die NSDAP, ob Hitler in signifikantem Maße von der Industrie gefördert wurde, ob er sozusagen eine Art Strohmann der Industrie war. Es gibt ja diese berühmte Fotomontage von John Hartfield, die du im Buch auch erwähnst, der Sinn des Hitlergrußes. Da sieht man eben Hitler, der diesen Gruß macht mit der Hand, die nach hinten geht und dahinter stehen halt irgendwelche anonymen Menschen und reichen ihm Geldscheine.
Ja.
Also wie groß, also war Hitler ein Mann der Industrie, ursprünglich eine Puppe der Industrie?
Zunächst mal überhaupt nicht. Diese Interpretation war marxistisch, ist auch, sagen wir, in der Bundesrepublik auch in den 60er und 70ern nochmal aufgegriffen worden, als man dann zum Teil natürlich mit sehr gutem Grund auch sehr kritisch auf die deutsche Industrie und ihren Anteil an den nationalsozialistischen Verbrechen schaute. Aber wenn wir uns jetzt die 20er anschauen, dann gab es da sehr wenige Industrielle, Großindustrielle vor allen Dingen. Nicht so sehr die mittelständischen, aber Großindustrielle, Bankiers auch, die Hitler enthusiastisch unterstützt haben. Das gab es mit wenigen Ausnahmen eigentlich nicht. Und die Unternehmer haben dann erst ab, sagen wir 1930, als die Wahlergebnisse der Nationalsozialisten in der Krise dann plötzlich ganz anders aussehen. Da haben sie erst im Sinne einer Absicherung begonnen, Kontakte zu knüpfen, meist zu Göring. Erst einmal, weil ihnen dieser Hermann Göring, der einen bürgerlichen Hintergrund hatte, viel angenehmer war. Und vielleicht haben sie auch gespürt, der ist korrupt, mit dem kommen wir klar. Als Hitler, der fanatisch wirkte und für viele, gerade die Vertreter der Schwerindustrie, kam der daher wie ein Proletarier, und dann war das Nationalsozialistische Parteiprogramm von 1920, glaube ich. Das ist ja auch nie ersetzt worden, da waren antikapitalistische Dinge drin. Das hat denen nicht gefallen. Und so hat man in den Jahren 30 bis 33 dann immer noch eigentlich die ja auch reaktionären anderen konservativen Parteien unterstützt, aber zugleich Kontakte zu Nationalsozialisten geknüpft für den Fall, dass Hitler an die Macht kommt. Und dann gab es diese, ja, dann wurde Hitler Kanzler, und dann gab es den berühmten Tag, an dem er dann plötzlich, der bis dahin immer zu den Industriellen gegangen war, sich seinen schönen Anzug, seinen Geschäftsanzug angezogen hat, als er dann als Kanzler dann in Uniform auftrat. Sie mussten zu ihm nach Berlin kommen. Und da trat dann erst Hitler, dann Göring, dann Schacht auf. Und Schacht, der ja, ehemalige Reichsbankspräsident oder dann auch wieder, der sagte dann, jetzt müsst ihr spenden, weil Hitler für den Wahlkampf, es gab dann, dann nochmal einen Wahlkampf, der Hitler an der Macht legitimieren sollte, weil er dort, die Nationalsozialisten dort die Spenden der Großindustrie brauchten. Und da kam dann auch wirklich zum ersten Mal richtig Geld zusammen. Also zusammenfassend, die Unternehmer haben den Aufstieg Hitlers keinesfalls organisiert, sie haben ihn allenfalls begleitet, aber in dem Moment, als Hitler an der Macht war, da waren sie keine Oppositionellen, sondern eher im Gegenteil.
Wenn man die Rolle der Industrie im Dritten Reich so auf so ein paar Schlagworte reduzieren will, könnte man ja sagen, Arisierung, Zwangsarbeit, Aufrüstung, Beteiligung am Vernichtungskrieg. Kann man, mich würden zwei Sachen interessieren. Zum einen war dieser Kult, diese Kultur der Deutschland AG, die ja zum Inhalt auch hatte, du sagst so, der Gedanke, dass man einem großen Ganzen auch verantwortlich ist. Ist so dieser ganze Überbau als hohl entlarvt worden durch die Rolle der Industriellen im Dritten Reich? Oder könnte man sogar sagen, dass die Kultur der Deutschland AG besonders anschlussfähig war für die Ideologie des Nationalsozialismus? Weil eben beides drin ist, also die Orientierung an was Höherem und aber auch dieses hierarchische Moment.
Also ich würde sagen, dass die Deutschland AG, und wie gesagt, der Begriff ist erst später entstanden und bezeichnet die Nachkriegswirtschaft, aber wenn wir ihn jetzt als, sagen wir, als die Kultur des typischen deutschen Unternehmens bezeichnen, dass das eine Wirtschaftsform ist, die sowohl in einer Demokratie als auch in einer Diktatur existieren kann. Sie ist einfach wandelbar gewesen, und da war insofern eine Interessenkonkurrenz mit den Nationalsozialisten, als es diesen Herren ja immer um den Machterhalt ging. Und sie hatten in der Demokratie auch immer wieder, sagen wir, Angst vor, sagen wir, einer sozialen Bewegung, vor den Arbeitnehmern, vor der Ausweitung der Arbeitnehmerrechte. Sie haben sich zwar auf diese Sozialpartnerschaft Anfang der 20er eingelassen, wollten die aber auch zurückdrängen. Und gerade in der Schwerindustrie gab es diesen Gedanken des Herrn im Haus, dass man in den Betrieben eigentlich diktieren wollte, wie dort gearbeitet wird. Und die Nationalsozialisten sind ihnen insofern entgegengekommen als die Gewerkschaften oder auch die marxistischen Umtriebe, als das alles innerhalb weniger Jahre oder vielmehr auch im Jahr 33 schon abgeschafft wurde. Die Gewerkschaften sind dann in die Deutsche Arbeitsfront übergegangen, die aber keine Gewerkschaft waren. Und da kann man natürlich sagen, es gab die Rhetorik des großen Ganzen, die auch Hitler gepflegt hat, dass man der Nation und dem Volk dienen muss. Aber im Prinzip waren die Unternehmer auch einfach froh, dass sie in ihren Betrieben nach den Wirren der Weimarer Republik schalten und walten konnten, wie sie wollten. Insofern würde ich sagen, die Deutschland AG hat mit dem Nationalsozialismus harmoniert oder die typisch deutsche Unternehmenskultur. Aber wenn man sieht, was danach passiert ist im Wirtschaftswunder, dann waren die Unternehmen, die deutschen Unternehmen ja auch sehr schnell dabei, sich davon loszusagen und etwas ganz, sagen wir, in einer ganz anderen Kultur weiterzumachen.
Ja, vielleicht, um dich noch einmal zu zitieren, du bringst die Haltung des Gros der deutschen Unternehmer auf die Formel Gleichgültigkeit, Desinteresse und ein eklatantes Defizit an moralisch fundierten Normen. Mhm. Dann kommt diese Zäsur, Kriegsende. Du hast es angesprochen, das ist vielleicht die zweite große Zäsur in der, na, natürlich in der deutschen Geschichte der neueren Zeit insgesamt, nicht nur der Unternehmensgeschichte. Mhm. Und die Alliierten inhaftieren einzelne Unternehmer. Sie versuchen, Großunternehmen zu zerschlagen. Es gibt Demontagen. Und trotzdem, nach ein paar Jahren, hat man den Eindruck, es ist wieder alles beim Alten. Die deutschen Unternehmen schaffen es, all diese Maßnahmen irgendwie zu unterlaufen. Mhm. Wie haben die das hingekriegt?
Ja, zunächst mal das Zitat, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, das war ein Zitat von Ulrich Habert, glaube ich, der sich auf die deutsche Bevölkerung insgesamt bezogen hat, wenn ich es recht erinnere. Aber es passt auch hervorragend zu der Art und Weise, wie die deutschen Großindustriellen am Massenmord partizipiert haben, wie sie Zwangsarbeit genutzt haben. Und insofern passt das Zitat auch sehr gut dorthin. Wie haben sie es geschafft? Nach 45, ich beschreibe da als Schlüsselszene, wie sie inhaftiert in einem Schloss sitzen, Schloss Kranzberg im Taunus. Da ist eigentlich die Wirtschaftselite, allesamt Männer, die Führungsrollen in der nationalsozialistischen Wirtschaft hatten, treffen aufeinander und verbringen Zeit miteinander, stehen alle vor dem gleichen Schicksal, wissen, dass sie inhaftiert worden sind, dass sie angeklagt werden können. Sie einigen sich auf eine Gesprächsstrategie, indem sie sagen letztlich, dass sie unter Zwang gehandelt haben und dass sie auch nicht alles wussten. Und es gibt einen Vorstandsmitglied der IG Farben, der ist danach im Gespräch mit den Amerikanern ausgeschert und hat mehr gesagt. Hat das dann sofort widerrufen, weil er von den anderen im Prinzip zurückgepfiffen oder vielleicht sogar eingeschüchtert wurde. Das heißt, dass da eigentlich fast eine verschworene Gemeinschaft entstanden sind, weil sie alle mit der gleichen Schuld gelebt haben und alle auch den Blick nach vorn gerichtet haben. Und trotzdem war es so, dass das ohne das Zutun der Alliierten auch nicht möglich gewesen wäre. Denn die haben nach einigen Jahren, in denen man geschaut hat, wie können wir die deutsche Wirtschaft entflechten, wie können wir auch Demontagen vornehmen, nach einigen Jahren das Interesse daran verloren haben, weil die westdeutsche Wirtschaft zumindest im Kampf gegen den, im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion auch nötig war. Und dann verloren die Alliierten das Interesse daran. Und man sieht es an der Deutschen Bank beispielsweise, die in mehrere Regionalinstitute aufgespalten war und dann wieder in Frankfurt zu einer Bank wurde. Oder an Krupp, dem an sich von den Alliierten untersagt wurde, wieder in die Schwerindustrie, sein Vermögen, nachdem er inhaftiert war, in die Schwerindustrie zu investieren und der das am Ende sein Imperium wiederherstellen konnte. Also es war beides dieser unbedingte Wille, auch das, was vorher schon einmal gewesen war, die Strukturen wieder aufzubauen, zusammenzufügen, was aufgespalten war, und andererseits die Alliierten, die es haben geschehen lassen.
Du beschreibst dann, wie die deutsche Wirtschaft es also schafft, quasi die alten Strukturen wiederzubeleben, wieder aufzubauen. Die Deutschland AG gerät oder gedeiht sogar in deiner Darstellung oder kommt zu voller Blüte um das Jahr 1960 herum. Und dann beginnt aber relativ bald der Abstieg. Du sagst, und den Punkt fand ich interessant, dass nicht zufällig der wirtschaftliche Umbruch, so ab Mitte der 60er, wo es die erste Krise gab und dann aber endgültig 1973 mit dem Ölpreisschock, dass also dieser wirtschaftliche Umbruch nicht zufällig mit dem kulturellen Umbruch einhergeht, den wir mit der Jahreszahl 1968 verbinden. Wie genau ist dieser Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Umbruch und kulturellem Umbruch?
Also der kulturelle Umbruch, der zeichnete sich schon in den frühen 60ern ab, weil gerade die Macht der Banken, der Großbanken und vielleicht auch der Versicherer, die überall an der deutschen Industrie beteiligt waren, überall ihre Vertreter in den Aufsichtsräten hatte, überall auf den Hauptversammlungen Mehrheiten organisierten, das wurde dann gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert. Es gibt da das Gesetz, das auf den Weg gebracht wurde, Anfang der 60er, das als Lex Abs bezeichnet wurde, weil Hermann Josef Abs, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, in so vielen Aufsichtsräten saß, dass man das so auch nicht mehr akzeptieren wollte.
So viele wie Rathenau oder weniger?
Es waren, glaube ich, um die 30 oder so. Und es gibt einen, ich habe in dem Buch aus Spiegel Leserbriefen zitiert, als eine Geschichte, eine Titelgeschichte über Abs erschien, wo genau dieser, sagen wir, dieses, das, wo man merkte, dass in der Bevölkerung auch ein kritisches Denken einsetzt, dass man sagt, wie kann es sein, dass in dem Fall, sagen sie, 1000 Männer die deutsche Wirtschaft beherrschen, wo sie auch auf die nationalsozialistische Vergangenheit von Hermann Josef Abs, aber auch anderer, wo man darauf hinweist. Und die Art und Weise, wie geführt von diesen Männern geführt wurde, wie, ich sage jetzt mal selbstherrlich, auch beeinflusst wurde oder regiert wurde, dieses Selbstbild des Unternehmers, das passte nicht mehr zu dem kritischen Blick, den die Öffentlichkeit hatte. Und wo ist jetzt die Verknüpfung zum Wirtschaftlichen? Das liegt darin, dass Ende der 60er, Anfang der 70er begannen sich die Märkte auch zu wandeln, begannen globaler zu werden. Jetzt nehmen wir die Schwerindustrie, da gab es dann zum Beispiel beim Stahl gab es Konkurrenzprodukte, die billiger waren. Und es begann damals schon, sagen wir, dass man darüber nachdenken musste, sind bestimmte Sektoren in Deutschland überhaupt noch konkurrenzfähig? Müssen wir vielleicht sogar ins Ausland verlagern, wo billiger gearbeitet wird? Sind unsere Produkte, die alle sehr, also die Firmen waren sehr produktorientiert, aber nicht marktorientiert. Die haben, wenn wir jetzt die Klischees bedienen, auf die deutsche Ingenieurskunst beispielsweise gebaut, aber sie begannen dann zu sehen auf den globalen Märkten, es gibt Konkurrenz und wir müssen auch stärker ins Marketing investieren. Wir müssen mehr schauen, was will der Kunde eigentlich. Gerade auch die Märkte in Deutschland, Europa waren da, bestimmte Grundbedürfnisse waren gesättigt, sodass eigentlich eine andere Art zu führen gefragt war. Und da kam dann an Anfang der 70er, kamen in den deutschen Unternehmen, auch weil die Älteren, sagen wir, in die Jahre gekommen waren, aber kam eine neue Generation, die anders führen wollte. Teamorientierter, mit mehr Freiraum für vielleicht auch neue Ideen, Kreativität und so. Das sind, zum Teil sind das Worthülsen, aber es ist trotzdem auch ein Anzeichen gewesen, dass es wirtschaftlich so, wie Deutschland funktioniert hatte, nicht mehr weiterging.
Du beschreibst dann für die 70er, 80er Jahre, dass es durchaus Versuche gegeben hat, die Deutschland AG in die Zukunft zu führen, neu zu erfinden, organisatorisch den Gegebenheiten Rechnung zu tragen, aber auch auf der Ebene der Innovationen. Und du machst es vor allen Dingen an zwei Figuren fest, an Edzard Reuter, dem Vorstandsvorsitzenden von Daimler-Benz, das war er dann irgendwann in dem Zeitraum, war er jetzt nicht von vornherein, und Alfred Herrhausen, dem Chef der Deutschen Bank. Beide sind nicht zufällig gescheitert. Inwiefern würdest du sagen, ist ihr Scheitern symptomatisch? Wofür steht dieses Scheitern?
Also ich sehe da Parallelen zwischen den beiden. Trotzdem sind die Fälle anders gelagert. Bei Herrhausen muss man sagen, da er ermordet wurde, weiß man nicht, wie es weitergegangen wäre. Der war natürlich als eine enorm charismatische Persönlichkeit mit einer Neugier und einer Ausstrahlung, die schon in der, zumindest der Geschichte der Deutschen Bank, auch irgendwo einzigartig war. Wie das ausgegangen wäre, das weiß man nicht. Bleiben wir mal bei Herrhausen. Das war jemand, der kam nicht aus der Bankbranche. Das war schon mal ungewöhnlich. Das war jemand, der war intellektuell, der war neugierig und der war trotzdem sehr, der war sich der Tradition der Deutschen Bank natürlich auch sehr bewusst. Und er war mit der Herausforderung konfrontiert, dass das angelsächsische Investmentbanking immer zentraler wurde. Es lag an der Finanzialisierung, so nennt man das, aber auch dem Aufstieg der Finanzplätze New York und London. Und das lag an der Tatsache, dass auch in Deutschland das angelsächsische Finanzsystem immer, sagen wir, einflussreicher wurde. Und da musste er überlegen, bleiben wir bei diesem System, man nennt es Universalbank. Und da ist ein Kennzeichen der Deutschen Bank gewesen, diese langfristigen Industriebeteiligung, dass deren Kapital halt in Beteiligung an deutschen Großunternehmen steckte, was dazu führte, dass diese Unternehmen vor fremdem Zugriff geschützt waren. Aber in den 70ern und 80ern geriet dieses System unter Druck. Das heißt, die Bank musste sich überlegen, wollen wir diese Industriebeteiligung so aufrechterhalten, wenn einerseits politisch gerade von links gesagt wird, die Banken dürfen nicht so mächtig sein und andererseits wirtschaftlich der Druck da ist, mit dem Geld auch etwas anderes zu machen, als es einfach da bei den Unternehmen als Aktienkapital liegen zu haben. Und da hat er eigentlich sich damit beschäftigt, wie können wir das Beste am deutschen Bankensystem beibehalten, vielleicht auch ein bisschen die Beteiligung, das Interesse daran am Wirtschaftsstandort Deutschland, aber andererseits auch im Investmentbanking aktiv sein. Und die erste große Übernahme einer englischen Investmentbank, die erfolgte auch noch unter Herrhausen, das ist kurz vor seinem Tod geschehen. Wie erfolgreich er damit gewesen wäre, diese beiden Systeme und Kulturen zu vereinigen, das weiß man nicht. Er wäre vielleicht, sagen wir, aufgrund seines Charismas zu vielen fähig gewesen, aber im Prinzip waren das ja später auch Frankfurt auf der einen Seite und London und New York auf der anderen, war das ein Balanceakt, mit dem sich die Deutsche Bank ja enorm schwer getan hat. So, das ist Herrhausen. Mhm. Bei Reuter ist total interessant. Von Reuter gibt es jetzt, ich hatte gehört, dass jetzt irgendwann eine Biografie erscheint. Das ist auf jeden Fall jemand, den man sich genauer anschauen müsste, weil der ähnlich wie Herrhausen eigentlich auch als gewissermaßen Außenseiter Anfang der 70er da Karriere machte. Auch jemand mit intellektuellen Neigungen, vielleicht ein bisschen prätentiös, manchmal auch eitel, aber jemand, der auf jeden Fall versucht hat, auch Daimler anders zu denken. Und der hat frühzeitig gesagt, wir müssen weg von diesen Fokussierungen aufs Produkt, aufs Automobil, wir müssen die Kultur ändern, wir müssen auch anderes machen und wollte dann in die Computer, gerade auch in Hightech investieren. Daimler wird ein Technologiekonzern. Und vielleicht war der Ansatz, der ja auch aus dieser deutschen Denke des breit diversifizierten Großunternehmens, wo verschiedene Teile eines Unternehmens einander stützen und dass es Synergien gibt, vielleicht war der Ansatz richtig. Da war die Ausführung nur, ja, nach heutiger Sicht wahrscheinlich katastrophal. Er hat vor allem die AEG gekauft. Das war ein Unternehmen, das gerade in diesem Hightech-Bereich mit den Amerikanern auch nicht mithalten konnte und hat sich dort so enorm verhoben, dass dann in den 90ern, als der nächste Jürgen Schremp kam und der sich dann relativ bald auch den Shareholder-Value-Gedanken auf die Fahne geschrieben hat, dass er dann eigentlich tragisch gescheitert ist.
Ja, und dann kam 1990 die nächste große Zäsur, die Wiedervereinigung. Warum hat die Wiedervereinigung mit den Möglichkeiten, die sie ja auch geboten hat, der Deutschland AG nicht neues Leben eingehaucht? Das hätte ja die Folge sein können.
Das ist auch nicht ganz einfach zu beantworten. Ich würde sagen, dass die Wiedervereinigung in Deutschland auch und anderswo als Triumphzug, als Erfolg des amerikanischen Kapitalismus, eines weniger geordneten Kapitalismus, eines weniger organisierten Kapitalismus wahrgenommen wurde. Und dass dieser kulturelle Wandel sich dann eben auch in der deutschen Unternehmenskultur gezeigt hat. Das heißt, es kam eine neue Managergeneration in Führungsrollen, die sich ganz klar angelsächsisch orientiert haben. Und man kann sagen, das hat jetzt nicht direkt etwas mit der Wiedervereinigung zu tun, aber zu dem Zeitpunkt ist ja auch dieses berühmte Buch von Michel Albert, dem französischen Bankier und Ökonomen, erschienen, das Kapitalismus kontra Kapitalismus heißt es. Und da beschreibt er den amerikanischen Kapitalismus und sein Gegenstück, den rheinischen Kapitalismus. Und er sagt, an sich ist der rheinische Kapitalismus, für den die deutsche Wirtschaft steht, ist er dem amerikanischen System in mancher Hinsicht überlegen. Aber die Strahlkraft des amerikanischen Kapitalismus ist ungleich höher. Und der hat man sich dann auch nicht entziehen können. Da kam eine neue Generation. Das waren Menschen wie Jürgen Schremp bei Daimler. Es war Thomas Middelhoff bei Bertelsmann. Oder es war Jürgen Dormann bei Höchst. Oder Esser bei Mannesmann. Und die haben sich dieses in den 80er Jahren in Amerika schon so populäre Shareholder-Value-Denken dann zu eigen gemacht und gesagt, wir müssen uns nicht an diesen auch altmodischen Ideen eines Stakeholder-Kapitalismus, wo wir auch an die Region, an die Nation, an Arbeitnehmer denken und versuchen, das alles unter einen Hut zu bringen und untereinander vielleicht Absprachen treffen, dass das so nicht mehr geht, sondern wir brauchen die Klarheit der Finanzkennzahlen und dann im nächsten Schritt dann auch des Börsenkurses, der das honoriert. Und das hatte eine enorme Strahlkraft und dem haben sie sich verschrieben und das hat die Unternehmenskultur dann schon auch sehr verwandelt. Und unter diesem Einfluss auch ist dann das System der Deutschland AG auch aufgebrochen. Zunächst mal, ich möchte zwei Punkte nennen. Einmal die Übernahme Mannesmanns durch Vodafone. Das wäre so vorher fast nicht denkbar gewesen, dass ein ausländisches Unternehmen ein deutsches übernimmt. Denn in einer anderen Zeit hätten die Banken sich gewehrt, die Anteile an den Unternehmen hatten oder Hausbanken waren. Der Staat hätte das nicht zugelassen und die Arbeitnehmer hätten das sicherlich auch nicht zugelassen. Und der zweite Punkt ist die Steuerreform der Schröder-Regierung, die im Hoffen auf wirtschaftliche Impulse die Steuer auf Unternehmensbeteiligungsverkäufe aufgehoben hat, im Jahr 2000, sodass Unternehmen wie Deutsche Bank und Allianz dann eben ihre Beteiligungen auch finanziell günstig oder steuerfrei loswerden konnten.
Und der Staatssekretär, der federführend dabei war, der kam aus der Industrie.
Der kam von Bayer, das war vorher der Hausjurist, glaube ich, von der Bayer AG her.
Wie kam das denn, das ist eine Frage, die du ja auch diskutierst in deinem Buch, dass es da so wenig Widerstand gab. Also du hast gesagt, ja, früher hätte die Politik das nicht zugelassen, hätten die Banken das nicht zugelassen, hätten die Arbeitnehmervertreter das nicht zugelassen. Nun haben wir schon gehört, dass bei den Banken sich ohnehin einiges geändert hat, dass die Beteiligungen schon seit den 60er Jahren in die Kritik geraten waren. Mhm. Aber wie ist es da mit der Politik und den Vertretern und Vertreterinnen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Warum war da so wenig Widerstand?
Ja, ich glaube, es ist wieder wirtschaftlich wie kulturell, / politisch zu sehen. Wirtschaftlich war das System an Grenzen gestoßen, dass Unternehmen, die in den 50er und 60ern enorm erfolgreich waren, dann auch plötzlich in Schwierigkeiten gerieten, dass Unternehmen nicht mehr die Gewinne eingefahren haben, dass man auch grundsätzlich Zweifel hatte, ob das richtig ist, Unternehmen so zu führen. Und politisch und kulturell kann ich auch nur wieder darauf verweisen, dass zu dieser Zeit, dass man glaubte, dass die Wirtschaft, dass die Art und Weise, wie diese Unternehmen geführt wurden, dass das nicht mehr zeitgemäß war und man nach etwas Neuem gesucht hat. Die wirklich spannende Frage ist, warum das bei den Arbeitnehmervertretern auch so war. Und da kann man das kann man an Beispielen wie Mannesmann schon festmachen, dass die sich auch, zum einen gab es eine gewisse, in diesen Aufsichtsräten gab es natürlich eine gewisse Verbrüderung zwischen Management und Arbeitnehmervertretern, dass man begegnete sich häufig und hat sich dann irgendwo auch geeinigt, dass das vielleicht doch besser ist. Aber ich glaube, es gab auch die Hoffnung bei den Arbeitnehmern vertreten, dass ein Unternehmer wie Mannesmann, solange gewisse Garantien ausgesprochen werden von Vodafone, dann im Fall für die Arbeitsplätze und für den Standort, dass es dann auch besser ist, wenn so ein Unternehmen aufgespalten wird. Denn Mannesmann war ja nicht nur Telekommunikation, sondern es war auch ein Automobilzulieferer und es gab auch noch die Röhren. Und das Denken damals war, dass es wirtschaftlich sinnvoller ist, dass man sich auf das Kerngeschäft fokussiert und dass ein Unternehmen eben nicht so breit diversifiziert ist. Und da gab es einen Konsens, der dann vielleicht auch auf Arbeitnehmerseite damals akzeptiert wurde.
Das Wirken der Manager, die du genannt hast, die für diesen neuen Manager-Typus der 90er Jahre stehen, wird ja in den seltensten Fällen so wirklich positiv bilanziert. Mhm. Also Schremp, Esser, Dormann, die werden im Nachhinein ja doch eher kritisch gesehen, kann man sagen, Middelhoff noch mehr. kann man sagen, dass die deutschen Manager, die versucht haben, wie amerikanische Manager zu sein, es einfach nicht konnten. Also dass diese Übernahme einer fremden Kultur, wenn man so will, einer fremden Wirtschafts- und Unternehmenskultur nicht funktioniert hat?
Ja, auch da gibt es Abstufungen. Ich hatte eine Veranstaltung mit Heinrich von Pira, wo er mich zu Recht darauf hingewiesen
damals
hat.
Siemens.
Ja, der früher bei Siemens war, wo er mich zu Recht darauf hingewiesen hat, dass zum Beispiel Ron Sommer bei der Telekom, der lange als jemand galt, der bei der Telekom gescheitert ist, dass der mit der Übernahme von VoiceStream, das letztlich oder gesamthaft gesehen erfolgreiche Amerika-Geschäft der Telekom eingeleitet hat, dass man ihm Unrecht tut, wenn man sagt, der sei gescheitert. Bei Schrempp und Daimler ist es offensichtlich, dass Chrysler nicht erfolgreich war, also die Übernahme des amerikanischen Autobauers Chrysler. Mittelhoff, der später in seiner Rolle bei Karstadt dann sogar ins Gefängnis gegangen ist, das ist auch keine Frage. Ja, es ist immer die Frage, aus welcher Sicht erfolgreich. Es gibt auch das Beispiel von beispielsweise Linde, Unternehmen, das lange dann auch danach nach einer Aufspaltung sehr erfolgreich war, aber eben keine deutsche Identität mehr hatte, weil der CEO jetzt, glaube ich, in Connecticut sitzt. Das Unternehmen hat seine Zentrale in London, ist aber sehr amerikanisch geprägt und der Steuersitz ist in Irland. Natürlich gibt es noch die deutschen Standorte, aber diese Tradition von Linde als deutsches Unternehmen ist nicht mehr lebendig. Ich würde sagen, die sind nicht erfolgreich gewesen, größtenteils. Und das Problem ist, dass nicht klar ist, was für eine Identität die deutschen Unternehmen eigentlich haben. Die sind mit ihren Standorten aus der Geschichte heraus und Tradition immer noch sehr verbunden. Die haben noch die starke Arbeitnehmerkultur, die das deutsche Modell von Amerikanern unterscheidet, die Mitbestimmung und so weiter. Und die Produktionsprozesse sind, also die Art und Weise, wie gearbeitet wird und geführt wird, das ist auch zum Teil noch sehr deutsch. Andererseits muss man sagen, die Großunternehmen sind mehrheitlich in ausländischer Hand. Es gibt die Hauskarriere nicht mehr so, dass ein Manager 40 oder 50 Jahre beim Unternehmen bleibt und eine Karriere von klein auf sozusagen bis zum Vorstandsvorsitzenden und dann Aufsichtsratschef macht. Die Zeiten, die Zeiten sind kürzer geworden, das heißt, der Druck der Aktionäre ist viel größer, sodass Vorstandsvorsitzende nicht mehr so lange im Amt sind. Viele Unternehmen müssen oder auf Druck der Aktionäre hin, wenn etwas erfolglos ist, dann gibt es Druck, dass man etwas zerschlägt oder abspaltet, sich neu aufstellt und man wächst nicht eher über M&A, also Zukäufe und Verkäufe, als über beispielsweise organisches Wachstum. Und das letzte Merkmal ist, es gibt diese Verflechtungen in Aufsichtsräten nicht mehr. Das heißt, es sind zumindest in den DAX-Konzernen sind es mehr Nicht-Deutsche und auch Frauen. Das war früher nicht der Fall, was natürlich positiv ist. Aber die Frage für mich ist eigentlich, was ist die Identität dieser Unternehmen, weil sie irgendwo zwischen der Tradition, die es noch gibt, und einer anderen Art zu führen, gefangen sind. Und ich habe mein Buch auch schreiben wollen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade in meiner Generation das Wissen um diese Unternehmen, dass da eigentlich kein großer intellektueller oder emotionaler Bezug ist, weil die Unternehmen ihre Beziehung zur Öffentlichkeit ein Stück weit verloren haben. Und das hat für mich auch mit diesem Verlust von Identität zu tun.
Ich würde tatsächlich sagen, dass das amerikanische Modell für uns auch so selbstverständlich geworden ist, dass eher das Modell Deutschland AG erklärungsbedürftig ist. Also ja. Was ich ganz am Anfang gefragt habe, diese beiden Modelle, auch die Kontrastfolie, das Selbstverständliche ist für uns eigentlich das amerikanische Modell, weil es sich so sehr durchgesetzt hat.
Mhm. Kann man so sehen, ja.
Wie würdest du bilanzierend die wichtigsten Licht- und Schattenseiten der Deutschland AG benennen? Also ich habe mir zum Beispiel notiert, du schreibst an einer Stelle gar nicht bilanzierend, eher so nebenbei, dass Deutschland so behutsam wie kaum ein anderes Land mit seiner schrumpfenden Schwerindustrie umgegangen sei. War das eine spezifische Leistung der Deutschland AG, die mit ihrer Struktur zu tun hatte?
Ja, das Bewahrende ist schon ein Teil der Deutschland AG, das war natürlich auch die Politik, die durchaus auch positiv gesagt hat, wir können jetzt das Ruhrgebiet nicht einfach wie Detroit oder den Norden Englands vor die Hunde gehen lassen. Das ist halt das deutsche Modell, dass man einen Konsens herstellen will, dass man versucht, so etwas behutsam zu machen. Und das ist für mich schon sehr deutsch. Was war die Frage nochmal?
Licht und Schatten, die wichtigsten Licht- und Schattenseiten der Deutschland AG.
Ja, es ist eben genau, wie schafft man es, eine Balance zu schaffen aus dem, was ja positiv ist, an dem Bewahren wollen, an der Resilienz auch, die es früher mal gab und dem Beharren und dem Weiterentwickeln von alten Geschäftsmodellen. Das kann ja sehr positiv sein. Wie schafft man es dann gleichzeitig, offen für neue Ideen zu sein, auch mal fremde Einflüsse zuzulassen?
Ganz zum Schluss würde mich noch deine Einschätzung als Wirtschaftsjournalist zu einer Frage interessieren. Der Wirtschaftshistoriker Hartmut Berghoff, den du auch erwähnt hast, hat kürzlich eine Wirtschaftsgeschichte Deutschlands seit 1990 veröffentlicht und darin kommt er unter anderem zu dem Befund, dass die Lage der deutschen Wirtschaft gar nicht so düster sei, wie sie in der Öffentlichkeit bisweilen gezeichnet wird. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich habe dieses Buch auch gelesen, Trügerischer Wohlstand heißt es. Und das ist auch, finde ich, mutig, weil ein Historiker, der sich an sich ja auf längst Vergangenes konzentriert, hier versucht, schon jetzt Bilanz zu ziehen, wie waren die letzten 30 Jahre eigentlich. Und ich sehe es ähnlich. Ich schreibe in meinem Buch auch am Ende, die Zukunft ist offen, dass die deutsche Wirtschaft natürlich das Potenzial hat, wieder daran anzuknüpfen an vergangene Erfolge und dass man dort auch auf eine Mischung aus Vertrauen auf eigene Stärken, Konzentrieren auf eigene Stärken und eben Innovation und dem Neuen finden muss. Und ich habe neulich einen Artikel darüber geschrieben für die amerikanische Presse über die deutsche Wirtschaft, wo ich diese eigenen Stärken sehe, die aber auch wiedergefunden werden müssen. Das ist einmal das Finanzierungssystem. Diese Stabilität, aber auch die Gelder, die es beispielsweise in der Kaiserzeit von den Banken für neue Projekte gab. Wie schafft man es, irgendwo auch die finanziellen Ressourcen dieses Landes auch auf Neues zu richten und dort Stabilität zu schaffen, dass sich etwas langfristig entwickeln kann? Es betrifft sowohl die Banken wie auch private Gelder und die enormen Ressourcen, die es überall gibt. Und wenn ich höre, dass einige Unternehmer der New Economy jetzt in Immobilien investieren, anstatt in neue Unternehmen, ist jetzt rein anekdotisch, aber dann zeigt das, dass es fehlt an der Lust, an der langfristigen Finanzierung auch von Wachstumsprojekten. Dann Thema technische Universitäten und Hochschulen, die sind ja an sich fantastisch in Deutschland. Die Ausbildung, die duale Berufsausbildung, es gab ein Bildungssystem, das ganz stark auch auf das technische Wissen fokussiert war und die Ausbildung von Fachkräften und ein Management, das eine hohe technologische Kompetenz hatte. Und da ist, glaube ich, auch einiges verloren gegangen, dass man müsste sehen, wie man da gerade auch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitäten, wo es häufig jetzt heute auch Vorbehalte gibt und sagt, die Forschung darf nicht zu kommerziell ausgerichtet sein. So, da, das sind auch verpasste Chancen. Und ich bin ja auch ein Freund der Art und Weise, wie man es in Deutschland geschafft hat, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen auf einen Nenner zu bringen. Also dieses Konsenssystem, das hatte etwas sehr Positives, gerade auch die Mitbestimmung, die von Unternehmerseite immer wieder verteufelt worden ist, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen allein durch die Tatsache, dass sie in diesen Gremien mit dabei sitzen oder über den Betriebsrat Einfluss nehmen können, einen enormen Stolz auch hatten, an dem Unternehmenswirken teilzuhaben. Ich habe das mal bei Linde, hatte ich einen Besuch gemacht beim Betriebsrat und war da so beeindruckt davon, wie die über ihre Produkte reden und auch über das Management, also dass sie eigentlich immer dachten, wir wissen das eigentlich besser als die da oben, aber wir lassen die auch mal, die dürfen auch Fehler machen. Aber dieser Stolz und das Selbstbewusstsein, das ist etwas, was enorm an sich enorm positiv ist. Genauso auf der Arbeitgeber- oder Unternehmerseite, sagen wir, die Bereitschaft auch auf Arbeitnehmerinteressen bis zu einem gewissen Grad einzugehen. Da ist, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren eben dieses Vertrauen, was so wichtig ist, verloren gegangen, sodass für meinen Geschmack die Arbeitnehmerseite viel zu sehr auf eigenen Positionen beharrt und überhaupt nicht bereit ist, noch wie früher Kompromisse zu machen. Und das ist auf der anderen Seite ist es ganz genauso. Also dieses, wie kann man da wieder zueinander finden? Ich glaube, dass da etwas Positives drin liegt. Und dieses ganze System, also diese verschiedenen Elemente eines einst funktionierenden Wirtschaftssystems, das kann auch heute noch funktionieren. Aber es muss mehr auf das Neue gerichtet werden und weniger auf das Beharren auf dem eigenen Standpunkt, auf das Bewahren von dem, was schon existiert. Und wenn das wieder zusammenkommt, dann denke ich durchaus, dass die Zukunft offen ist und bin mir sicher, dass wir da in 5 Jahren auch anders drauf schauen werden, hoffentlich nicht negativ.
Jede Episode dieses Podcasts endet mit einer Sachbuchempfehlung. Welches Sachbuch hast du mitgebracht?
Ich habe jetzt zuletzt an einem Tag das Buch eines Journalisten namens Nick Afanasiev gelesen. Das heißt, mein eiserner Vorhang, muss ich gleich sagen. Ich kenne Nick, er ist Mannschaftskollege. Wir spielen in der Fußballmannschaft der Autoren. Und ich war aber, als ich bei der Lesung war, sehr, sehr angetan und habe das Buch sehr gern gelesen. Nick ist in der Sowjetunion groß geworden und ist als Russlanddeutscher mit deutschen Wurzeln mit seiner Familie nach Recklinghausen gezogen und hat sich in den letzten Jahren immer sehr als Journalist für die Zeit sehr viel mit Russland beschäftigt, darf dort wohl nicht mehr hin, aber ist in den letzten Jahren immer wieder in die Grenzregionen gereist, also nach Georgien, nach Finnland, nach Spitzbergen, wo die Norweger und die Russen auch aufeinandertreffen und hat auf eine sehr persönliche und lebendige Art und Weise sehr gut lesbar über diese alten Regionen geschrieben, die irgendwo zwischen Westen und Osten stehen und die jetzt letztlich auch Teil oder Opfer eines neuen Kalten Kriegs sind oder werden könnten. Und ich mochte das Buch sehr gerne und kann es nur empfehlen.
Bei welchem Verlag ist das erschienen?
Das ist bei Random House. Da muss ich nochmal überlegen. Bitte, das müsste
aber
ich
das können wir in den Shownotes nachtragen.
Ja.
Konstantin, ich habe dein Buch sehr gerne gelesen, weil es ein Thema, von dem viele Menschen wahrscheinlich glauben, dass es sehr trocken ist, nämlich Wirtschaftsgeschichte auf eine sehr spannende, sehr lebendige Art und Weise darstellt mit vielen Anekdoten. Aber wie ich eben schon gesagt habe, der besondere Vorzug deines Buches besteht in meinen Augen darin, dass es eben nicht im Anekdotischen stehen bleibt, sondern die Anekdoten, die vielen persönlichen Geschichten von Unternehmerpersönlichkeiten einbettet in größere Zusammenhänge. Man geht schlauer aus der Lektüre dieses Buches hervor, als man es vorher wahrscheinlich war. Mir haben auch gut gefallen die vielen kleinen historischen Vignetten, die du so einstreust, also wo eine kleine Begebenheit geschildert wird, die aber sehr charakteristisch ist für die Zeit, in der du dich da jeweils gerade bewegst. Und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch für den Deutschen Sachbuchpreis, den du in meinen Augen völlig verdient bekommen hast.
Herzlichen Dank.
Das war Table of Content. Der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.